Wir finden diesen Text im Alten Testament im Propheten Sacharja, der ungefähr 500 vor Christus gelebt hat. Da lesen wir: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Völkern. Hier sind die Heidenvölker gemeint, die nicht-israelitischen Völker. Frieden den Völkern. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist die Prophetie 500 Jahre vor Christus, bevor Jesus gekommen ist. Und zu dieser Zeit, als dieser Sacharja diese Prophetie gemacht hat, wo er das Kommen des Königs angekündigt hat, wo er einen weltweiten Frieden angekündigt hat, wo er eine Friedensherrschaft angekündigt hat, zu diesem Zeitpunkt war Israel ein kleiner Haufen. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben über den Propheten Haggai eine Predigtserie gehabt, das ist dieselbe Zeit. Israeliten sind gerade aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen. Ein kümmerlicher, kleiner Haufen von mehreren tausend Leuten, aber nicht mehr. Jerusalem, die Stadt des Königs, lag in Trümmern. Es war eine Katastrophe. Deprimierend. Und jetzt kommt dieser Prophet Sacharja und fordert das Volk Israel auf, zu jauchzen und zu jubeln. Das ist doch ein kompletter, also wirklich ein kompletter Kontrast, der hier geschieht. Aber das ist eben die Prophetie. Die Prophetie sieht die Dinge, als wären sie schon da. Jauchze, juble. Tochter Zion, Zion ist der Tempelberg in Jerusalem und wird also wie ein Kosename für Jerusalem. Dein König kommt zu dir. Das ist das Kommen des Herrn, das Kommen des verheißenen Königs, der von jeher verheißen ist. Und jeder, der die Bibel ein bisschen kennt, jetzt fordere ich euch ein bisschen heraus, der weiß, dass dieses Wort bereits erfüllt ist. Und zwar finden wir das im Matthäusevangelium, Kapitel 21, dort geht es um den Palmsonntag. Und an diesem Palmsonntag zieht Jesus vom Ölberg kommend in Jerusalem ein. Er schickt seine Jünger los, dass sie ihm den Esel bringen, der schon vorbereitet ist, und zwar ein Fohlen, ein Eselsjunge. Und in dem Zusammenhang heißt es dann in Matthäus 21, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitet, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Also diese Prophetie hat sich erfüllt im Kommen Jesu nach Jerusalem. Und wir lesen dann, und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Eine gewaltige Szene, die ganze Stadt ist in Bewegung. Juble und jauchze. Und wir wissen ja, dass diese Freude nur kurz angehalten hat, weil eben ein paar Tage später Jesus am Kreuz gestorben ist und dass dieselben Leute, die die Palmzweige am Boden gelegt haben, haben dann geschrien, kreuzige, kreuzige ihn. Aber die Szene ist gewaltig. Und es ist das Kommen des Königs, des verheißenen Königs. Jesus Christus ist in seine Stadt eingezogen. Und das sind auch Themen, die wir in diversen Adventsliedern und Weihnachtsliedern finden, nämlich die Rede von der Tochterziehung, die Rede von der Einzug des Königs nach Jerusalem. Das ist also eine zweite Bedeutung dieses Kommens des Herrn, worauf der Advent uns hinweist. Und es gibt noch eine dritte Bedeutung, die du schon angesprochen hast, nämlich das zukünftige Kommen Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Er ist nämlich mit dem Esel als sanftmütig und demütiger König gekommen. Und er hat sich ans Kreuz schlagen lassen und am Kreuz die Sünde der Welt getragen und hat das Urteil Gottes, den Zorn Gottes, dort am Kreuz getragen. Sanftmütig, demütig hat Jesus das auf sich genommen. Und der Advent blickt nun auch voraus auf das zukünftige Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit am Ende der Zeiten. Und das ist dieses Kommen in Herrlichkeit, von dem auch die Adventslieder singen, der König, der Herr der Herrlichkeit kommt. Und da ist es wirklich angebracht, dass wir uns besinnen und uns fragen, wie stehe ich zu diesem König der Herrlichkeit? Dieses letzte Kommen Jesu in diese Welt wird begleitet sein vom Gericht. So sagt es die Heilige Schrift, das jüngste Gericht, wo Gott alle Ungerechtigkeit richten wird. Und das klingt für uns einmal im ersten Moment negativ, aber in der Sprache der Heiligen Schrift klingt das teilweise sehr, sehr positiv. Und ich lese uns aus einem Psalm ein paar Verse vor, wo man sieht, dass dieses Kommen Jesu zum Gericht einen erlösenden Charakter hat. Wir lesen da in Psalm 98, zum Beispiel beginne ich in Vers 4, da heißt es, jauchzt dem Herrn alle Welt, seid fröhlich und jauchzt und spielt. Also genauso wie die Tochter Zion jauchzen und jubeln soll die ganze Welt jauchzen und jubeln. Wenn Jesus zum Gericht kommt, ich lese weiter in Vers 7, es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt. Die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Ein gewaltiges Wort. Und grundsätzlich sehnen wir uns alle danach. Jeder Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit. Jeder Mensch. Wenn wir ungerecht behandelt werden, das sieht man schon bei den kleinen Kindern, wenn die ungerecht behandelt werden, die rebellieren. Sagen wir, wenn sie eine Strafe bekommen und die Strafe ungerecht bekommen. Sie rebellieren. Weil sie merken, das ist schlecht, das ist nicht gut. Und so sehnen wir uns nach Gerechtigkeit. Und in dem Sinn ist das Kommen des Herrn zum Gericht auch eine freudvolle Erwartung, weil dann eine endgültige Gerechtigkeit eingeführt werden wird. Also wir haben jetzt drei Bedeutungen. Wir haben die Geburt Jesu zu Weihnachten, wir haben den Einzug Jesu in Jerusalem in Demut und Sanftmut und wir haben das Kommen des Herrn am Ende der Zeiten zum endgültigen Gericht. Und jetzt fragen wir uns, Was haben alle diese Kommen des Herrn miteinander gemeinsam? Was ist das gemeinsame Element? Und ich glaube, ein gemeinsames Element besteht darin, dass man sagen kann, Gott überlässt diese Welt nicht sich selbst. Gott überlässt diese Welt nicht sich selbst, sondern er greift ein, er kommt. Und wenn wir mit offenem Auge in diese Welt blicken, dann kommt uns diese Welt vielfach düster vor. Das ist ja auch ein Bild in den vielen Weihnachtsliedern und Adventsliedern, dass das Licht in die Finsternis kommt. Und mit dieser Finsternis und dieser Düsterheit ist ja der Zustand dieser Welt gemeint ohne Gott. Die Welt in Rebellion gegenüber Gott. Wir haben schon von den Ungerechtigkeiten gesprochen, wonach wir uns sehnen, dass diese beseitigt werden. Wir können auch über die Streitigkeiten im Kleinen, in den Familien ansprechen. Das ist unglaublich, was es da alles gibt und wie wir Menschen entweder selber schuld daran sind, dass Streit entsteht, oder wir sind Opfer von Streit und es geht uns an die Substanz. Es macht uns müde, es macht uns psychisch zu schaffen. Oder die ganzen Nöte in den Ehen, wo es dann auch zu Ehescheidungen kommt und Kinder wirklich unter die Räder kommen und ihr Leben lang darunter leiden, dass die Familie zerbrochen ist. Und das sind jetzt lauter Dinge, die bei uns in der Schweiz geschehen, wo wir im Frieden leben. Wir leben ja im Frieden, wir haben ja keinen Krieg. Und trotzdem muss man diese Dinge erleben. Aber es geht noch weiter, es gibt sogar Hass und Gewalttätigkeiten bis hin zu Mord und Totschlag. Auch bei uns. Und dann natürlich gibt es Kriege, die nun auch wieder in Europa, bis nach Europa gekommen sind. Und es geht uns an die Substanz. Wir fragen uns, wie geht das weiter? Wo führt das hin? Und natürlich fragen wir uns das umso mehr, je näher der Krieg an uns herankommt, denn es gab immer Krieg außerhalb Europas, immer. Und es ist halt dann oft nicht so nahe, aber es ist eine Realität. Wenn es keine Kriege gibt, dann gibt es Naturkatastrophen, die uns zu schaffen machen. Zum Beispiel jetzt in Pakistan, wo ein Drittel des Landes unter Wasser gestanden ist, wo Millionen von Menschen ihre Existenz verloren haben. Das ist gewaltig, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Oder Gesundheitskrisen wie die aktuelle Corona-Krise. Es sind lauter Realitäten in dieser Welt. Und es kann zum Verzweifeln sein. Und hier ist die wiederholte Botschaft der Heiligen Schrift, dass Gott die Welt sich nicht selbst überlässt. Gott greift ein, das ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Und zwar seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden lesen wir das in der Bibel, dass das Gottes Wille ist. Ich lese zum Beispiel aus Jesaja 9 einen wunderschönen Vers, einen Weihnachtsvers, Jesaja Kapitel 9, 700 vor Christus, also noch früher als Zacharja. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das ist Weihnachten. Das Licht kommt in die Finsternis. Gott überlässt diese Welt nicht sich selbst. Gott greift ein. Das ist Advent. Das Kommen des Herrn zur Erlösung, zur Rettung und zum Gericht. Das ist eine Botschaft, die uns freut, grundsätzlich. Aber diese Botschaft hat auch eine Kehrseite. Denn wenn ich sage, Gott kommt in diese Welt und greift ein, um die Welt zu retten, bekenne ich damit, ich brauche Gott zur Rettung. Seht ihr das? wenn wir uns darauf freuen, dass Gott eingreift und in die Welt kommt zur Rettung, anerkennen wir, dass wir Rettung brauchen. Und das ist ja etwas, das uns Menschen überhaupt nicht passt. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich brauche Hilfe. Ich bin hilfsbedürftig. Wir haben ja am Weihnachtsmarkt den Mandelstand und dieses Jahr haben wir so Kalender, die wir den Leuten weitergeben. Ist wirklich schön. Ich würde sagen, 3/4 der Leute nehmen diese Kalender. Ist wirklich schön. Und da steht Sehnsucht Gottes Segen für 2023. Und jetzt habe ich schon 2 Leute erlebt, die gesagt haben, nein, ich brauche den Segen Gottes nicht. Und hat es wieder zurückgegeben. Und der erste hat das so dramatisch gesagt, dass ich gesagt habe, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, habe ich gesagt, dass sie den Segen Gottes nicht wollen, gell? Bin geschockt, habe ich gesagt. Und dann ist, glaube ich, der Frau bewusst geworden, was sie gesagt hat. Er hat gesagt, nein, nein, so meine ich das nicht, hat sie gesagt. Da habe ich gesagt, ja, da bin ich aber froh, habe ich gesagt. Aber das sehen wir, dieses Denken, ich brauche Gott nicht, ich will Gott gar nicht. Gott ist für mich etwas Dubioses. Natürlich wissen wir, dass viele mit Gott die Kirche in Verbindung bringen und was auch Schlechtes gelaufen ist, da braucht man gar nichts beschönigen. Wir dürfen das offen und ehrlich bekennen. Aber das ist nicht Gott. Gottes Segen ist das Schönste, was es gibt. Ich bete jeden Tag dafür. Und hinter diesem Denken, das ist das Denken des modernen Menschen, also geistesgeschichtlich, kulturgeschichtlich ist das die Moderne, dass man sagt, wir Menschen haben es selbst in der Hand durch die Vernunft, durch den technischen Fortschritt, durch die Medizin und was es alles gibt. Wir Menschen haben es selbst in der Hand, uns zu retten. Das ist der Grundgedanke der Moderne. Der ist um 1700 herum aufgekommen. Im Englischen, also übrigens also im Zusammenhang mit der sogenannten Aufklärung, wem das etwas sagt, das haben wir sicher mal in der Schule gelernt, die Aufklärung. Und im Englischen heißt Aufklärung Enlightenment, Erleuchtung, Licht. Das hat einen religiösen Begriff. Und damit meint man, wir Menschen sind in der Lage, dass wir durch unsere Vernunft, durch unsere technischen Fortschritte und so weiter uns selbst retten können. Wir können die Probleme dieser Welt lösen. Wir müssen uns nur genug anstrengen. Es dauert heute einfach sehr, sehr lange, evolutionär sehr, sehr lange. Aber wir werden das schaffen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wenn man jetzt diese 300, 400 Jahre ansieht, die seither vergangen sind, dann muss man sagen, das ist eigentlich eine Illusion. Es ist eine Illusion, es ist eine Ideologie, es ist ein Glaube. Und es ist auch interessant, geistesgeschichtlich befinden wir uns jetzt in der sogenannten Postmoderne. Das ist eine, also geistesgeschichtlich nach der Moderne, wo man anerkennt, dass unsere Vernunft alleine nicht ausreicht. Wir haben es durch unsere Vernunft nicht geschafft, die Probleme zu lösen. Und ich meine, das sieht man, man macht nur die Augen aufmachen. Jeder technische Fortschritt bringt neue Probleme. Und so geht es endlos weiter. Und ich finde das interessant, dass eben das bereits hinter uns liegt. Aber natürlich sind wir immer noch total geprägt von diesem Denken. Also Gott überlässt die Welt nicht sich selbst. Gott greift ein. Und die Frage ist jetzt an mich, anerkenne ich, dass ich Gott brauche oder glaube ich, dass ich mich selbst retten kann? Und das ist jetzt die persönliche Dimension von Advent, die Chance, dass wir uns besinnen, vielleicht sogar Buße tun und uns fragen vor Gott, wie stehe ich dem Kommen des Herrn gegenüber? Wenn jetzt morgen, heute, Nachmittag, wie auch immer, Jesus Christus kommt in Macht und Herrlichkeit zum Gericht, wie stehe ich dem gegenüber? Bin ich bereit, ihm zu begegnen? Erwarte ich ihn? Erhoffe ich ihn? Wünsche ich mir, dass er kommt? Sage ich, ich brauche Gott? Oder ist es für mich etwas Fernes? Das kann Advent bedeuten und das ist dieses Lied, das wir zu Beginn angespielt bekommen haben. Freue dich, Welt, dein König naht. Und jetzt sehen wir die persönliche Note. Mach deine Tore weit. Er kommt. Mach die Tore auf. Zweite Strophe. Jesus kommt bald. Mach dich bereit. Und jetzt haben wir diesen Begriff, er hilft aus Sündennacht. Und man könnte das auch so schreiben, Sündennacht. Weil jetzt sehen wir, dass dieser Lieddichter genau diesen Gedanken hat, dass diese Finsternis, diese Düsterheit in dieser Welt, in der wir leben, die Ursache ist die Sünde, die Sündennacht. Und Jesus befreit und hilft aus dieser Sündennacht. Also er packt das Problem an der tiefsten Wurzel. Das ist der Kern der Sache, es ist der Kern der Finsternis, es ist der Kern für Streit, Unvollkommenheit und was es alles gibt. Wir müssen heraus errettet werden aus dieser Sündennacht. Und Sünde ist Unreinheit gegenüber dem Heiligen und vollkommenen Gott. Das ist ja immer sehr wichtig. Man muss ja Sünde definieren. Ja, wenn ich mir nur miteinander vergleiche, sage ich, so schlecht wie der Mörder und der Dieb bin ich nicht. Hab schon einigermaßen im Griff mein Leben. Also ich bringe die Leute nicht gleich um. Aber wenn ich mich dann mit Jesus vergleiche, dann stehe ich ziemlich blöd da. Weil dann merke ich plötzlich meine Unvollkommenheit. Dann merke ich, dass ich gegenüber dem heiligen und vollkommenen Gott unrein bin. In meinen Worten, in meinem Denken. Und dann schaut die Situation anders aus. Jetzt kann man sagen, naja gut, ich bin ein Mensch. Ich will ja nicht Gott sein, oder? Irren ist menschlich, oder? Wir sind schwach. Wir müssen nicht Gott sein, wir müssen nicht vollkommen sein. Und da täuschen wir uns aber, denn unsere Bestimmung ist es, im Ebenbild Gottes zu sein. Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Also ein Gedanke, der mich immer wieder neu fasziniert, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und es ist unsere Bestimmung. Es ist unsere Bestimmung als Menschen, im Ebenbild Gottes zu sein, zu leben, mit ihm in Gemeinschaft zu sein, von seinem Licht zu profitieren, dieses Licht Gottes auch selber abzustrahlen. Das ist unsere Bestimmung. Und von daher ist das Problem der Sünde die Wurzel des Problems, dass wir Menschen gegen Gott rebelliert haben und in einer Trennung von Gott leben. Und hier ist eine Diskrepanz. Und diese Diskrepanz, die gilt es zu überwinden. Und das ist Advent, nämlich der Blick darauf, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Wir lesen diesen bekannten Vers, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen einzigen Sohn hingegeben, er hat ihn gesandt und dann hingegeben für die Sünde der Welt, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ewig ist nicht nur zeitlich gedacht, es ist auch zeitlich, es ist auch qualitativ gedacht. Das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo wir uns bekehren. Da beginnt das ewige Leben, eine neue Qualität von Leben kommt in unser Leben. Es ist ein Leben, das an Gott orientiert ist. Und dann lesen wir in einer völlig anderen Stelle im Neuen Testament, nämlich im Epheserbrief, Da heißt es, er, nämlich Jesus Christus, kam und hat Frieden verkündigt. Euch, den Fernen, das sind die Heidenvölker, von denen wir gelesen hatten, und Frieden den Nahen. Also Jesus kam und hat Frieden verkündigt, euch, den Fernen, das sind wir, die Heiden und den Nahen. Und wie gesagt, das ist jetzt, sind wir wieder bei unserem Ausgangstext von Zacharja 9, dass er, Jesus Christus, den Frieden verkündet den Heidenvölkern und seine Herrschaft bis ans Ende der Welt ausdehnen wird. Mit all dem, all das steckt in Advent, Und wenn wir heute den ersten Advent begehen, den ersten Adventssonntag, dann möchte ich uns ermutigen, dass wir diese Perspektive uns wieder vor Augen führen. Und wie gesagt, das Kirchenjahr hat den Vorteil, dass wir mit unseren Mitmenschen darüber reden können. Wir können jetzt über Advent reden, wir können jetzt über Weihnachten reden. Und das sind die Inhalte. Gott kommt. Er überlässt diese Welt nicht sich selbst. Er kommt, um uns zu retten. Und ich möchte auch uns als Gläubige ermutigen, dass wir uns immer wieder neu mit dieser Dimension beschäftigen. Ich erlebe bei mir selbst und in Gesprächen, in der Gemeinde, die Gefahr der Gewöhnung an diese gewaltigen Wahrheiten. Ah, jetzt sind wir schon 40 Jahre Christen, ist eh klar, Jesus ist gekommen, um uns zu retten, ist ja völlig klar, oder? Das wissen wir, wie aus der Pistole geschossen kommt, das, wenn wir gefragt werden. Aber wir müssen uns über den inneren Gehalt immer und immer wieder neu die Gedanken machen und jauchzen und jubeln darüber, dass das so ist. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Es ist ein Leben, das über diese Welt hinausreicht. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es beginnt hier und jetzt. Aber es reicht über diese Welt hinaus. Und wenn wir Jesus Christus als persönlichen Heiland noch nicht kennen, dann möchte ich wirklich ermutigen, sich darüber Gedanken zu machen, nachzudenken, zu Gott zu beten, zu sagen, wenn es dich gibt, wenn das stimmt, dann offenbare dich mir. Und er wird es tun, das hat er verheißen. Auch wir stehen zur Verfügung für Gespräche, fürs Gebet und wollen wirklich einladen zum Glauben an Jesus Christus. Wir werden jetzt dann gemeinsam dieses Lied singen. 3 Strophen, freue dich Welt, dein König naht. Mach deine Tore weit. Er kommt nach seines Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit. Jesus kommt bald, mach dich bereit, er hilft aus Sündennacht. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Freut euch doch, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt, des Satans Reich, der niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Er hat ihn besiegt. Der Teufel darf nicht mehr, Satan darf nicht mehr die Herrschaft inne haben. Lasst uns dieses Lied gemeinsam singen als Gebet und prüfen wir uns dabei, ob wir das auch aus vollem Herzen singen können. Amen. Vielleicht stehen wir dazu auf.